Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein Muslimbruder wird neuer Präsident von Ägypten. Mohamed Morsi hat sich in der Stichwahl gegen seinen Konkurrenten, den letzten Regierungschef der Mubarak-Ära, Shafik, durchgesetzt. Die Wahlkommission teilte heute mit, Morsi sei auf knapp 52% der Stimmen gekommen, Shafik auf gut 48%. Vor wenigen Tagen hat der regierende Militärrat allerdings die Kompetenzen des Präsidenten beschnitten. Die Macht früherer ägyptischer Staatschefs wird Morsi deshalb trotz seines Sieges nicht haben.
Das ist der Augenblick, der für Ägypten eine Zeitenwende bedeutet. Der Chef der Wahlkommission erklärt den Kandidaten der Moslembrüder Mohamed Morsi zum Sieger der ersten freien Präsidentenwahlen des Landes. Jubel und tiefe Enttäuschung im Saal. Auf dem Tahrirplatz ist der Jubel grenzenlos. Hier hatten sich seit Tagen Morsis Anhänger versammelt und gegen den Militärrat protestiert. Ihm trauten sie zu, dass er Morsi im letzten Augenblick um den Wahlsieg betrügt. Außerdem hatten die Generäle vergangene Woche die Machtfülle des Präsidenten erheblich eingeschränkt. Ohne die Generäle geht im Augenblick kaum etwas. Das wird Morsi das Regieren schwer machen, denn die Erwartungen an ihn sind hoch. Unsere Wünsche sind noch nicht erfüllt. Erst wenn der Militärrat die Macht an den Präsidenten abgegeben hat, verlassen wir den Platz. Ich bin glücklich, mit Morsi haben wir einen religiösen Präsidenten. Jetzt wollen wir einen islamistischen Staat haben, der gerecht zu den Armen ist. Angetreten war Morsi als Ersatzkandidat der Moslembrüder, nachdem der Wunschkandidat gesperrt worden war. Er gilt als eher bieder, ein Politiker mit wenig Charisma. Tief religiös zwar, er ist aber auch auf die Zusammenarbeit mit den Säkularen angewiesen. Auf ihn wartet ein Berg von Problemen. Arbeitslosigkeit, Teuerung von Lebensmitteln und ein riesiges Loch im Haushalt. Alles Herausforderungen, die mit einfachen Parolen nicht zu lösen sind. Außerdem gibt es kein Parlament und immer noch keine Verfassung. All das geht im allgemeinen Jubel unter.
Mohamed Morsi ist der erste frei gewählte zivile Präsident Ägyptens. Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Demokratisierung. Dennoch wird der Machtkampf zwischen dem alten System, sprich Militärrat, und den Kräften des arabischen Frühlings weitergehen. Die Präsidentschaft Morsis ist nur ein Etappensieg.
Ein Porträt des neuen ägyptischen Präsidenten finden Sie bei uns auf tagesschau.de. Dort analysieren wir auch, welche Rolle der Militärrat im politischen Machtgefüge Ägyptens spielt. Der Weg für die Zustimmung des Bundesrates zum EU-Fiskalpakt ist frei. Bund und Länder einigten sich heute in Berlin. Unter anderem können die Kommunen mit einer Entlastung in Milliardenhöhe rechnen, und zwar bei der Kita-Betreuung und der Eingliederungshilfe für Behinderte. Im Gegenzug wollen die Länder dem Fiskalpakt für mehr Haushaltsdisziplin am nächsten Freitag zustimmen. Dafür ist wie im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit notwendig.
Zum zweiten Mal innerhalb von 10 Tagen verhandeln die Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung. Die Länderchefs verlangen vor allem eine Entlastung der Kommunen. Denn für sie bedeutet der Fiskalpakt eine zusätzliche Verschärfung der Sparanstrengungen.
Der große Ertrag des heutigen Nachmittags besteht darin, dass die Bundesregierung die finanziellen Probleme der Kommunen, die mit dem Fiskalpakt zusammenhängen, jetzt verstanden hat und akzeptiert.
So hat der Bund den Ländern zugesagt, bei der Finanzierung von Sozialkosten einzusteigen, etwa für die Wiedereingliederung von Behinderten. Genaueres soll ein neues Gesetz regeln. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Mittel für den Kita-Ausbau.
Hier haben wir einen 3-stelligen Millionen-Euro-Betrag vereinbart, der einmalig gezahlt wird und dann 75 Millionen Euro für den Betrieb von Kindertagesstätten jährlich als Dauerleistung des Bundes.
SPD-Verhandlungsführer Beck bemängelt, dass die Summe der Zusagen wenig konkret sei. Im Bericht aus Berlin signalisiert aber auch er Zustimmung zum Fiskalpakt bei der Abstimmung im Bundesrat.
Das ist so, zumal wir auch vereinbart haben, dass die Länder ihren Schuldenabbaupfad nicht verlassen müssen aufgrund des Fiskalpaktes, sondern der Bund das im Zweifelsfall ausgleicht.
Im Kanzleramt bekennt sich auch der Finanzminister heute zur Stützung der Gemeindefinanzen. Konkrete Zahlen benennt er nicht, sondern warnt davor, unterschiedliche Interessen gegeneinander auszuspielen.
Wir müssen aufpassen, dass wir nicht vor lauter taktischen Spielchen hier in Deutschland vergessen, welche Verantwortung wir alle miteinander, jedes Verfassungsorgan, für die Stabilität unserer Währung als Grundlage unseres wirtschaftlichen Wohlstands, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und der ganzen Welt haben.
Die Zustimmung der Länder zum Fiskalpakt scheint nach dem heutigen Tag sicher. Allerdings kann das Gesetz nicht wie geplant zum 1. Juli in Kraft treten. Das Bundesverfassungsgericht hat sich Zeit für die Überprüfung ausgebeten. Bis dahin will der Bundespräsident mit der Unterschrift warten.
Die Grünen wollen den geplanten EU-Fiskalpakt mittragen. Auf einem Sonderparteitag in Berlin setzte der Bundesvorstand mit knapper Mehrheit seinen Antrag durch. Darin werden der Bundestagsfraktion und den grün mitregierten Ländern empfohlen, dem Fiskalpakt und dem dauerhaften Euro-Rettungsschirm ESM in Bundestag und Bundesrat zuzustimmen.
Die Parteiführung hatte wohl geahnt, wie umstritten der Fiskalpakt in den eigenen Reihen ist. Jedenfalls stieg noch einmal die versammelte Bundesprominenz in den Ring, um für das zu werben, was sie mit der Regierung verhandelt hatte.
Vergesst bitte nicht, dass wir nach wie vor 10,7% im Deutschen Bundestag haben. Und gemessen daran, liebe Freundinnen und Freunde, glaube ich, kann sich das Ergebnis mehr als sehen lassen. Vergesst bitte nicht, dass wir nicht in der Bundesregierung sitzen bislang. Wäre dem so, dann gäbe es den Altschuldentilgungsfonds längst. Da gibt es, glaube ich, kein Vertun, liebe Freundinnen und Freunde.
Einen solchen Fonds, in dem die Schulden der Euro-Staaten gemeinschaftlich getilgt würden, konnte die Opposition der Kanzlerin nicht abhandeln. Viele Grüne meinen aber, er sei unverzichtbar und die Parteiführung habe sich unter Wert verkauft. Jetzt müssten die Delegierten ein Zeichen setzen.
Wenn wir nicht Ja sagen, ist die Botschaft, wir haben eine Alternative zu Merkel, die jetzt gegangen werden kann und die jetzt funktioniert. Und die Botschaft möchte ich gerne haben.
Schon lange war eine Debatte nicht mehr so emotional geführt worden. Auch seitens der Parteispitze nicht. Die sieht ihr Verhandlungsergebnis unterbewertet. Schließlich habe man der Regierung die Finanztransaktionssteuer abgetrotzt.
Und da lasse ich uns nicht klein machen, ihr Lieben. Vor ein paar Jahren habt ihr nicht davon geträumt, dass wir es vor 2013 schaffen.
Dass die Grünen im Bundestag und in den Länderregierungen für den Fiskalpakt stimmen sollen, fand schließlich eine Mehrheit von 40 Delegierten. 37 stimmten allerdings dagegen.
Die grüne Bundestagsfraktion hat nun den Segen dieses kleinen Parteitags. Bei vielen Delegierten bleiben allerdings Bauchschmerzen, dass Grüne nun die Politik der Bundesregierung mittragen. Das knappe Abstimmungsergebnis spricht Bände über die Uneinigkeit in der Partei.
EU-Ratspräsident Van Rompuy hat davor gewarnt, Griechenland in der Schuldenkrise zu große Zugeständnisse zu machen. Wenn das Land mehr Zeit bekomme, das von den Geldgebern geforderte Sparprogramm umzusetzen, könnte das für die anderen EU-Mitgliedsländer teurer werden, sagte Van Rompuy der Welt am Sonntag. Die neue griechische Regierung hatte gestern in Athen eine Liste mit Änderungswünschen am Sparpaket vorgelegt und unter anderem 2 Jahre mehr Zeit gefordert. Van Rompuy sprach sich dafür aus, Reformziele für alle 27 EU-Staaten verbindlich zu machen. Nach dem Abschuss eines türkischen Militärflugzeuges durch die syrische Luftwaffe hat die Türkei die NATO eingeschaltet. Der NATO-Rat werde am Dienstag zusammentreten und über den Vorfall beraten, erklärte eine Sprecherin des Bündnisses. Der türkische Außenminister Davutoğlu warf Syrien in einem Fernsehinterview vor, die Maschine in internationalem Luftraum abgeschossen zu haben. Zuvor sei der Jet allerdings versehentlich für kurze Zeit in syrisches Hoheitsgebiet eingedrungen.
In Israel sind die Proteste gegen hohe Lebenshaltungskosten, Wohnungsnot und soziale Ungleichheit wieder aufgeflammt. In Tel Aviv lieferten sich gestern Abend hunderte Menschen Auseinandersetzungen mit der Polizei. 85 wurden festgenommen. Vergangenen Sommer hatten Zehntausende an friedlichen Protesten teilgenommen. Daraufhin hatte Regierungschef Netanyahu eine Expertenkommission eingerichtet. Viele Bürger glauben aber, es habe keine Veränderungen zum Besseren gegeben.
Auf 5 deutschen Korvetten der deutschen Marine tritt am Maschinenraum das giftige Gas Formaldehyd aus. Die Soldaten müssten deshalb in der Motorenkapsel Atemschutzmasken tragen, bestätigte ein Marinesprecher einen Bericht der Bild am Sonntag. Das Problem solle nun möglichst schnell behoben werden. Bereits in der Vergangenheit hatte es bei den relativ neuen Korvetten immer wieder technische Probleme gegeben, die den Einsatz verzögerten. Vom 26. Juni an brauchen alle Kinder einen eigenen Ausweis für Auslandsreisen. Die Einträge im Reisepass der Eltern werden dann ungültig. Kinder bis zum 12. Lebensjahr benötigen für Auslandsreisen einen Kinderreisepass. Ab dem 13. Geburtstag müssen sie, je nach Reiseziel, einen Personalausweis oder einen Reisepass haben. Hintergrund sind europäische Vorgaben.
Protest gegen Fluglärm. Tausende Demonstranten bildeten am südlichen Mainufer eine kilometerlange Menschenkette, um gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens zu demonstrieren. Sie befürchten eine zunehmende Belastung durch eine höhere Anzahl von startenden und landenden Flugzeugen. Der Protestaktion unter dem Motto Hand in Hand für unsere Zukunft von 8 Bürgerinitiativen der Stadt schlossen sich auch Lärmgegner aus Mainz, dem Rheingau, Südhessen, Offenbach, der Wetterau und Berlin an. Von dort waren Gegner des künftigen Großflughafens Berlin-Brandenburg angereist.
Heute Abend entscheidet sich, wer Gegner der deutschen Nationalmannschaft im EM-Halbfinale sein wird. In Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, treten England und Italien gegeneinander an. Der Sieger der Partie trifft am nächsten Donnerstag in Warschau auf die Elf von Bundestrainer Löw, die heute ihren ersten komplett freien Turniertag hatte.
Roy Hodgson wirkt wie der nette Onkel von nebenan, aber der englische Coach hat seinem Team zu ungeahnter Stärke verholfen. Gewinnt England gegen Italien, stünde die Mannschaft erstmals seit 1996 wieder in einem EM-Halbfinale. England spielt nicht brillant, aber effektiv, mit einem Steven Gerrard in Bestform und Wayne Rooney als Vollstrecker. Und auch das Quäntchen Glück ist zurück, wie beim nicht gegebenen Tor für die Ukraine im letzten Gruppenspiel. Aber aufs Glück verlassen will sich der Trainer nicht. Wir müssen uns sicher sein, dass wir richtig vorbereitet sind. Wenn wir rausgehen aufs Feld, sollten wir fähig sein, das zu tun, was wir uns vorgenommen haben. Für alle Fälle hat Hodgson Elfmeterschießen üben lassen, denn daran sind die Engländer schon bei 4 Turnieren gescheitert. Die Italiener geben sich vor dem Spiel gegen England betont lässig. Sie haben bislang alle Zweifler überzeugt. Cesare Prandellis Mannschaft zeigte auf dem Platz dabei viel taktische Disziplin. Alleinstürmer Mario Balotelli fiel besonders auf. Durch sein Tor gegen Irland, aber auch durch seine Unbeherrschtheit. Die heutige Startelf hat der Trainer erst kurzfristig benannt. Er wollte die Spannung bis zum Schluss hochhalten. Es ist vielleicht das erste Mal in meinen 2 Jahren als Trainer, dass ich alle im Unklaren darüber lasse, wer von Beginn an spielt. Genau das wollte ich. Es dürfte ein enges Spiel werden, heute in Kiew.
Spanier Fernando Alonso hat den großen Preis von Europa in Valencia gewonnen. Der zweimalige Formel-1-Weltmeister setzte sich auf dem Hafenkurs gegen Kimi Räikkönen durch. Platz 3 belegte Michael Schumacher.
Chinesischen Raumfahrern ist erstmals ein manuelles Andockmanöver im All gelungen. Das Raumschiff Shenzhou 9 legte handgesteuert am Raummodul Tiangong 1 an. Vor ein paar Tagen war den 3 Taikonauten an Bord schon das erste bemannte automatische Andockmanöver in der chinesischen Geschichte gelungen. China verfügt damit über die Grundvoraussetzungen für den Bau einer eigenen Raumstation.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 25. Juni.
Die Kaltfront eines Tiefs über der Nordsee überquert uns mit zum Teil kräftigen Regenfällen. In der dahinter einfließenden kühlen Meeresluft entwickeln sich vor allem in der Nordhälfte Schauer. Der teilweise kräftige Regen erreicht heute Nacht den Osten und Süden, währenddessen klart es in der Mitte gebietsweise auf. Schauer gibt's dann besonders in Küstennähe, vereinzelt auch Gewitter. Die Sonne zeigt sich morgen vor allem in einem Streifen vom Saarland bis nach Franken. Im Süden noch Regen, der sich zu den Alpen zurückzieht, sonst wechselhaftes Schauerwetter, im Norden auch kurze Gewitter. Der Westwind weht überwiegend mäßig bis frisch an der Ostsee stark mit stürmischen Böen, in Schauer- und Gewitternähe Sturmböen. Heute Nacht Temperaturen von 8 Grad im Sauerland bis 16 Grad im Breisgau. Morgen Werte zwischen 15 und 20, an Rhein und Main 21 bis 22 Grad. In den nächsten Tagen wird es deutlich wärmer, im Südwesten teilweise sogar heiß. Dabei gibt es in der Nordosthälfte häufiger Wolken und auch Schauer, während sich Richtung Südwesten öfter die Sonne zeigt.
Wir sind um 21.35 Uhr wieder für Sie da mit den Tagesthemen in der Halbzeitpause des Viertelfinales. Ingo Zamperoni informiert darüber, ob mit dem neu gewählten Präsidenten Ruhe in Ägypten einkehren wird. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.